SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
SR3 mit der Region am Nachmittag. Das ehemalige Kraftwerk in Ensdorf soll platt gemacht werden. Das ist das, was man von der A620 sieht, wenn sie schon mal vorbeigefahren sind, so zwischen Saarbrücken und Saarlouis. Letztes Jahr im Sommer wurde schon unter anderem der Kühlturm und auch die Betonkamine gesprengt. Das war schon spektakulär. Nächste Woche Sonntag sollen die restlichen Gebäude gesprengt werden. Ob es da was zu sehen gibt, das weiß SR3-Reporter Lars Ohlinger. Lars, erstmal genau, was genau wird gesprengt und warum ist das auch ein bisschen eine Herausforderung für die Sprengmeister?
Na, das ist ein bisschen knifflig, weil nebenan auch ein Umspannwerk neben den Gebäuden liegt und das darf natürlich auf keinen Fall beeinträchtigt werden. Insgesamt werden dort ja 300 Kilogramm Sprengstoff in die Luft geblasen, wenn man das mal so vereinfacht sagen darf. Und das sind zwei Gebäude, obwohl man von außen, wenn man da vorbeigefahren ist früher an der Autobahn, immer nur so ein großes blaues Gebäude gesehen hat. Aber das ist das Kesselhaus einerseits, 80 Meter hoch, und nebendran, in drinne, war das verankert gewesen, der Bunker Schwerbau, der soll in Richtung des Umspannwerks niedergelegt werden. Das Kesselhaus soll Richtung der Saar fallen und da dürfen natürlich keine Trümmerteile irgendwie herumfliegen.
Das klingt auf jeden Fall spektakulär. Wie läuft das denn am 4. Mai ab mit der Sprengung und von wo kann man das da am besten sehen?
Na, erst einmal werden wahrscheinlich so gegen 6.30 Uhr einige Straßen gesperrt. Es soll zum Beispiel auch kurzzeitig dann allerdings nur die Autobahn gesperrt werden, damit nicht Autofahrer dann vielleicht, wenn die Sprengung passiert, das soll kurz vor 8 wahrscheinlich umgesetzt werden, dort aufgeschreckt werden und dann vielleicht einen Unfall bauen, weil sie dorthin schauen. Andererseits soll auch die Bundesstraße B51 soll gesperrt werden. Zum Glück fahren zu der Zeit, also zwischen 7.55 Uhr und wahrscheinlich 8.25 Uhr, keine Züge. Da muss man das nicht sperren. Man kann das vom Leinenpfad sehen, allerdings nicht auf der Kraftwerksseite, da wird auch gesperrt, sondern auf der anderen Seite der Saar. Man kann das auch wahrscheinlich ganz gut vom Saarpolygon sehen. Das ist auch eine Empfehlung des früheren Kraftwerksbetreibers, der VSE. Da gibt es ein paar Punkte, aber es dürfen zum Beispiel auch keine Drohnen in die Luft gebracht werden, weil man natürlich Angst hat, dass der Sprengstoff vielleicht vorher schon gezündet wird.
Also vom Leinenpfad müssen wir uns auf jeden Fall schon mal merken. Eigentlich, wenn wir jetzt mal auf das Gelände gucken, sollte da ja eine Chipfabrik von Wolfspeed hin. Was passiert denn jetzt mit dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Ensdorf?
Ja, das Gelände soll im September wirklich besenrein sein, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Da könnte sich dann wirklich relativ schnell ein neuer Investor ansiedeln. Vielleicht ganz kurz zur Chipfabrik. Wolfspeed sollte ja auf das unbebaute Gelände drauf. Da hatte man ja schon mehrere Male angekündigt, dass man anfangen will zu bauen. Aber Wolfspeed hatte das ja zum Schluss jetzt doch erstmal verschoben. Hat es noch nicht ganz abgesagt. Das Wirtschaftsministerium des Saarlandes hat mir jetzt mitgeteilt, dass man weiter daran festhält, auch Wolfspeed. Aber es unklar ist, was da wirklich passieren wird. Da hat sich also nichts verändert. Der bebaute Teil, wo also jetzt quasi alles weggerissen wird, ab September könnte dann wirklich für Investoren frei sein. Aber da hat man anscheinend auch noch niemanden gefunden. Man hofft aber darauf, man sagt von Seiten des Wirtschaftsministeriums, dass das sehr attraktiv ist.
Also können wir uns merken, den 4. Mai, da sollen die restlichen Gebäude vom Kraftwerk in Ensdorf gesprengt werden. Wir wissen jetzt, was passiert, wann passiert und von wo aus wir den besten Blick haben. Vielen Dank, Lars Ohlinger. Sie arbeiten meist ehrenamtlich, um uns zu helfen und zu unterstützen. Ich spreche von Feuerwehren. Wie wichtig dieser Job ist, haben wir im letzten Jahr an Pfingsten gesehen, beim Hochwasser. Da hatten sie alle Hände voll zu tun und haben so manchem von uns auch das Leben gerettet. Was da gemacht wurde, das haben wir seit heute schwarz auf weiß in Zahlen zu sehen in der Feuerwehrstatistik. SR3-Reporter René Henken war heute bei der Vorstellung dabei, ist jetzt bei mir im Studio. René, wie viele Einsätze waren das denn mehr?
Ja, also insgesamt waren es rund 12.900 Einsätze, die Feuerwehr im letzten Jahr hatte. Und im Vergleich zum Jahr davor, da waren es nur 7.800. Also da sieht man schon, das waren deutlich mehr. Und wenn wir dann nur auf die Einsätze schauen, die mit technischer Hilfeleistung zusammenhängen, also bei einem Unfall, bei einem Chemikalienaustritt oder eben, wenn sie bei einem Hochwasser helfen, jetzt Stichwort Pfingsten, da hat sich die Zahl sogar mehr als verdoppelt im Vergleich zum Jahr davor. Das hat Innenminister Joost gesagt.
Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr, was insbesondere geprägt war durch die fast 4.500 Einsätze rund um das Pfingsthochwasser und andere Starkregenereignisse. Wir haben im Saarland ein sehr dichtes, ein sehr stabiles Hilfenetz und sind auch sehr dankbar und froh, dass immer mehr, immer noch zur Feuerwehr dazukommen, als sie verlassen.
Das sind doch mal erfreuliche Nachrichten. Also wenn es mehr Feuerwehrleute gibt, gerade in Zeiten von Nachwuchsmangel. Also mehr Leute, die sich ehrenamtlich engagieren.
Ja, vor allem, da ist das Saarland auch in so einer Sonderposition, weil deutschlandweit, da gibt es immer weniger Ehrenamtliche bei der Feuerwehr. Mhm. Und hier bei uns, der andere Trend im Saarland, der hängt auch damit zusammen, dass es immer mehr Feuerwehrfrauen gibt. Seit Jahren wächst da die Zahl und ist jetzt auch auf einem Rekordhoch bei über 1400 Feuerwehrfrauen hier im Saarland.
Wir haben eine ganze Reihe von Löschbezirksführerinnen und Wehrführerinnen, die sich in den letzten Jahren herausgebildet haben. Und unser Ansatz ist dabei, niemanden auszuschließen, nur wegen dem Geschlecht oder der Herkunft. Die saarländische Feuerwehr, sie ist divers, sie ist sehr breit aufgestellt und sie hat sehr engagierte Menschen. Und deswegen bin ich so dankbar und froh, dass wir in den zurückliegenden Jahren über die Jugendfeuerwehr, insbesondere auch junge Mädchen und Frauen, haben zur Feuerwehr bringen können.
Ja, und wenn man dann auf die Jugendfeuerwehr schaut, da sieht man auch, das wurden immer mehr. Und jetzt kann man schon fast sagen, dass jeder Dritte in der Jugendfeuerwehr weiblich ist.
Lass uns doch noch mal kurz auf die Arbeit der Feuerwehren schauen. Wie hat die sich denn verändert mit der Zeit?
Ja, durch die immer häufiger werdenden Unwetterereignisse hat sich die Arbeit dann schon verändert. Alleine rund ums Pfingsthochwasser gab es ja weit mehr als 4000 Einsätze. Und bei solchen Ereignissen, da müssen sie oder wollen sie auch besser vorbereitet sein. Und deswegen hat das Saarland auch neue Geräte angeschafft. Zum Beispiel auch eine neue Hochleistungspumpe oder auch weitere spezielle Einsatzfahrzeuge, die ein bisschen höher gebaut sind, damit sie auch bei Überschwemmungen gut durchfahren können. Und die ganzen Sachen, die wurden auch schon bestellt und kommen teilweise sogar schon nächsten Monat an. Dafür wurden rund 11,5 Millionen Euro in die Hand genommen. Und es gibt halt auch immer wieder neue Aufgaben bei der Feuerwehr. Zum Beispiel vor 30 Jahren war es ja kein Thema, wenn das ein E-Auto mal gebrannt hat, vor allem mit den Batterien. Das sieht ja heute dann doch anders aus.
Was für ein E-Auto, würde man da sagen. Wir haben einen Rekord bei Feuerwehreinsätzen im Saarland. Heute wurde die Statistik dazu vorgestellt. Der Grund ist auf jeden Fall das Pfingsthochwasser im letzten Jahr. Mehr als 65% mehr Einsätze. Vielen Dank, René Henken, für die Infos. Gute Nachrichten für die Leute, die regelmäßig auf der B51 bei Mettlach unterwegs sind. Dort ist die Strecke ja wegen eines Hangrutsches gesperrt, so wie viele Straßen nach dem Pfingsthochwasser letztes Jahr. Aber es passiert was. Und was weiß Patrick Wirmer, der ist jetzt bei mir im Studio. Patrick, schauen wir mal auf die B51. Was sind denn die guten Nachrichten?
Ja, diese B51, die führt ja zwischen Mettlach und Bessringen, die wird, wenn alles glatt läuft, bereits Anfang, Mitte Mai wieder ohne Einschränkungen für den Verkehr freigegeben. Dann wird nämlich der Straßenbelag erneuert und die Fahrbahn kann dann wieder in voller Breite genutzt werden. Diese Bauarbeiten werden zwischen dem 5. und 9. Mai durchgeführt, aber ein bisschen Geduld braucht es da, denn diese Umleitungen in diesen vier Tagen, an diesen vier Tagen zwischen und von Bessringen, die führen etwas umständlich über Brotdorf und mehrt sich das also schon ein ziemliches Stück. Aber es geht voran. Mit der B51 sind dann fast alle Strecken wieder freigegeben, die im Bereich des Landesbetriebs für Straßenbau liegen. Insgesamt waren durch das Hochwasser vor einem Jahr 62 Landes- und Bundesstraßen gesperrt. Mhm. Auf 15 Strecken kam es damals zu Hangrutschen. Aber davon ist dann ab Mai nicht mehr viel zu sehen, nur noch eben in Einzelfällen.
Aber diese Einzelfälle, die haben es zum Teil noch in sich. Wo wird denn da jetzt noch saniert?
Ja, wir haben da eine riesen Baustelle, die auch immer wieder für Ärger sorgt. Diskussion sorgt auch hier im Kollegenkreis. Das ist nach wie vor die L170 zwischen Rehlingen und Wallerfangen. Hier herrscht immer noch Steinschlaggefahr und die Fahrbahn ist komplett durch. Und deshalb ist diese Strecke zu und sorgt seit einem Jahr auch für größere Staus, gerade auch im Berufsverkehr. Und auch die Dillinger leiden natürlich unter dem zusätzlichen Durchgangsverkehr. Und ja, hier ist auch noch ziemlich unklar, wie lange diese Sperrung dauert. Laut Landesbetrieb für Straßenbau läuft noch eine Studie, wie man denn den Hang ordentlich absichern kann, um die Fahrbahn dann auch endlich sanieren zu können. Aber diese Studie liegt noch nicht vor. Hier ist also noch Geduld gefragt.
Einschränkungen gibt es ja auch noch für die Hanauer Mühle. Das ist die L116 zwischen Neunkirchen und Ottweiler, ne?
Genau, das ist eine kleinere Sperrung. Da ist eine Fahrspur weiterhin dicht. Und natürlich sind jetzt hier auch nur diese Strecken aufgezählt worden, die in der Verantwortung des Landesbetriebs für Straßenbau liegen. Es gibt ja an einigen Städten und Gemeinden sicherlich noch weitere Straßen, auch kleinere Straßenabschnitte, die noch nicht saniert wurden. Zum Beispiel auch in der Groß-Blittersdorfer Straße, das ist hier im Saarbrücker Stadtteil Güding, nicht weit von hier entfernt. Da laufen ja noch die Hangsicherungsarbeiten. Hier ist allerdings der Verkehr davon nicht betroffen.
Vielen Dank, Patrick Wirmer. Nach dem Pfingsthochwasser sind noch nicht alle Straßen wieder repariert, aber es geht voran, wie wir gehört haben. So ein lecker Wein zum Abendessen, das ist doch grundsätzlich was Schönes. Die einen oder anderen von uns haben vielleicht auch eine Sammlung schöner Tropfen im Keller liegen, jetzt so für besondere Anlässe. Aber es lohnt sich, den ein oder anderen guten Wein nie aufzumachen und ihn liegen zu lassen. Denn Weine können auch eine gute Wertanlage sein. Statt Gold oder Immobilien oder Kunst zum Beispiel. Mehr darüber weiß SR3-Reporter Florian Rabari-Neschat.
Wir hatten tatsächlich in einem sehr dunklen Keller, was tatsächlich sehr gut ist, eine sehr große Menge Bordeaux-Weine vorgefunden, alle noch in Originalholzkisten. Die Erben dachten, das ist alles irgendwie mehr oder weniger zum Wegschütten. Aber das war tatsächlich ein großer Wert. Das haben wir dann vermittelt an ein Auktionshaus.
Kannst du sagen, wie viel das ungefähr wert war?
Da waren wir dann beim Auktionserlös schon knapp sechsstellig.
Das erzählt mir Marvin Schwarz aus Saarbrücken. Er wird oft gerufen, wenn es darum geht, den Wert von Weinen festzustellen. Zum Beispiel, wenn Leute ein Haus mit Weinkeller erben. Oft hoffen sie, einen großen Schatz geerbt zu haben und damit reich zu werden. Meistens zerplatzen diese Träume.
Über 90% der Keller ist tatsächlich der Fall, dass man denkt, das ist ja heute so, dann guckt man, nimmt man sich einen Teil der Weine vom Etikett, googelt das und denkt, man hat den riesen Schatz im Keller. Das ist aber tatsächlich nur leider in den allerwenigsten Fällen auch tatsächlich so.
Manchmal gibt es sie dann aber doch, die großen Schätze. Und wie es bei Erbangelegenheiten öfter mal der Fall ist, kommt es dabei auch gerne mal zu Streit. Auch um Weine.
Den größten Streit, den ich mal mitbekommen habe, das war hier im angrenzenden Rheinland-Pfalz. Da kam ich und da war einer der Erben schon damit beschäftigt, beziehungsweise hatte schon einen Großteil der Weine weggeschüttet. Und da war es zum Beispiel der Fall, die wären durchaus, sage ich mal, im Bereich zwischen 75 und 150 Euro die Flasche. Und dann gab es natürlich einen Riesenstreit, wer ist dafür jetzt verantwortlich.
Doch was sind das eigentlich für Menschen, die sich die ganz teuren Weine kaufen? Echte Genießer, die den Wein auch trinken, oder eher Sammler, die ihr Geld vermehren wollen?
Also ich habe mal mit einem Auktionator gesprochen, der hat gesagt, also wirklich diese ganz hochpreisigen 12er Holzkisten, ich sage jetzt mal für 24.000 aufwärts, das sind häufig Spekulationssachen und dementsprechend sind diese Weine wirklich zum kleinsten Teil zum Trinken gekauft, sondern wirklich als Wertanlage.
Marvin Schwarz bewertet nicht nur Weine, er verkauft sie auch. Teilweise für mehrere hundert Euro. Aber wie sieht's denn für uns im Alltag aus? Wie erkennen wir gute Weine zu normalen Preisen?
Wovon ich ein bisschen Abstand nehmen würde, sage ich mal, ist alles so um 4 Euro, unter 4 Euro. Das ist schon schwierig, da Qualität auf die Flasche zu bringen. Das sind dann meistens industriell hergestellte Massenweine. Ansonsten gibt es in Deutschland auch den Verband Deutscher Prädikatswinzer. Vielleicht schon mal gesehen, oben auf der Kapsel so ein Adler. Die sind alle zumindest in einer guten Qualität. Und ansonsten würde ich mich tatsächlich beraten lassen beim Fachhandel. Da findet man sicherlich schon was Schönes.
Wein als Wertanlage, also beim nächsten Mal den Korken vielleicht auch mal drin lassen und lieber ein Bier aufmachen.